ich dir schon gesagt, dass ich einen Titel habe?
Nee, sprich, erzähl.
Also ich will den Podcast gerne Eclectic Engineering nennen. Also nicht Electric Engineering, sondern Eclectic Engineering.
Aus
mit, genau, es ist mit Airquotes.
Wie würdest du es übersetzen? Oder?
Ja, Eclecticismus ist ja eigentlich, dass man sich Versatzstücke aus der Vergangenheit bedient und die neu zusammensetzt in der Weise, dass was Eigenes und was Neues entsteht im Jetzt. Aber man scheut sich nicht, Dinge, die es schon mal gab, zu nehmen und anders zusammenzubauen. Also der Eklektizismus in der Architektur wäre jetzt, dass man dann im 20. Jahrhundert Säulen, dorische Säulen einbaut, obwohl die natürlich nicht aus der Zeit stammen, sondern und die vielleicht kombiniert mit einem anderen Stilelement aus einer anderen Epoche. Und da hat man irgendwelche, also man lehnt sich an die Vergangenheit an und setzt die aber, nimmt sich eventuell, nicht immer, man kann auch im Stil bleiben, die Freiheiten, das neu zusammenzusetzen. Und das ist der eklektische Teil. Und ich bin ein großer Fan von dem eklektischen Denken, weil ich glaube, dass unser Denken sowieso so funktioniert. Also wann kann man von einem Gedanken sagen, dass er eigentlich so ganz echt und original ist, dass da kein anderer Gedanke, dass der aus einem selbst kommt, weißt du, kein anderer Gedanke, niemand hat das vor mir gedacht. Sondern natürlich ist Sprache und Diskurs und alles, was man liest, ist das Material, mit dem man arbeitet. Und die größte Kunst liegt ja eigentlich darin, das irgendwie auf eine Weise zu kombinieren, dass was Neues entsteht. Und der Engineering-Teil, also das Ingenieurwesen, hat ja was mit Maschinenbauen zu tun. Also ich lerne Maschinen zu konstruieren oder Tools oder Werkzeuge zu konstruieren. Und für mich ist Eclectic Engineering, baut eigentlich auf dem Gedanken auf, dass jedes Gespräch eine Maschine ist, die man aber baut, während man redet. Und manchmal ist das ein super surrendes, tolles, funktionierendes, gut geöltes Ding, das man in die Welt setzen kann und es überlebt. Und manchmal, oder es zu irgendwas nutze. Und manchmal ist es eher so ein kleines, etwas schief geratenes, nicht so rundlaufendes, schlecht geöltes Ding, das vielleicht dafür vielleicht nicht gut funktioniert, aber dafür toll aussieht oder sowas. Also das heißt, es ist nicht immer, es muss nicht gleich verworfen werden, wenn es nicht komplett rund in sich ist. Und Eclectic Engineering geht, glaube ich, dann aus von dem Gedanken, dass jedes Gespräch eine Maschine ist und zwar ein gemeinsames Unterfangen. Wir beide bauen jetzt zusammen eine Maschine. Ich bringe was mit, du bringst was mit und das wird irgendwas. Und vielleicht wird es rund, vielleicht wird es windschief, aber es wird auf jeden Fall irgendwas. Und eigentlich geht es ja um das Gespräch selbst.
Und woher kommt die Maschine?
Also es ist natürlich auch ein Wortspiel, eine Eclectic Engineering von Electric Engineering.
Ja, ja.
Aber der Maschinengedanke spielt auch bei Deleuze und Guattari eine große Rolle. Und die Maschine bei Deleuze und Guattari ist eigentlich ein Gebilde und das kann aber auch ein affektives Gebilde sein. Zum Beispiel sagen sie, dass Kind und die Brust der Mutter und der Milchfluss zusammen eine Maschine bilden, weil eine Sache an die andere gekoppelt ist und es gibt einen Fluss. Und das ist aber nicht wichtig, dass es sieht davon ab, dass die Mutter jetzt irgendwie, welche Rolle die Mutter im Leben des Kindes spielt. Und sie versuchen eigentlich davon wegzukommen, von der traditionellen Psychoanalyse, die sagt, alles ist auf die Mutter zurückzuführen oder an allem ist die Mutter schuld, sondern sagen, nee, es gibt einfach andere, es gibt affektive Gefüge und die nennen wir jetzt Maschinen und das sind Verschaltungen und die können aber auch anders verschaltet werden. Und das ist aber nur so ein, ich glaube, da habe ich nur was drin wiedergefunden, was sich für mich richtig anfühlt in dem Engineering-Begriff. Also, dass es darum geht, was zu bauen.
Eine Kollaboration.
Genau, eine Kollaboration. Eigentlich ist jedes Gespräch eine Kollaboration.
Also, wie wir jetzt hier sitzen, ist ja auch irgendwie so maschinenhaft, ne? Also
verkabelt.
Verkabelt und, oder ja, wir sind in einer anderen Weise durch diese Kabel, die auch in die Blackbox gehen und so sind wir irgendwie relativ sichtbar auch verbunden.
Das stimmt.
Ja. Hier in diesem Gewirr.
Ja, das stimmt, das ist eine gute Beobachtung. Also die, wie wir beide über sowieso eine Gesprächsmaschine bilden und das sich aber abbildet in der Technik, die wir nutzen und dass es auch visuell total maschinell ist.
Ja, in vielfacher Weise sinnlich so gebrochen vermittelt erfahrbar, also über die Verzögerung, über die andere Stimme in meinem Ohr, über die Kabel und den Bildschirm, auf dem ich auch noch live meine Aufzeichnung sehe. Und diese Aufzeichnung, die erinnert mich auch so ein bisschen an so ein Herzschlagteil, ne? So pft, pft, pft. Ich bin ja total dankbar, dass ich jetzt mal die richtige Aussprache. Kannst du die beiden, kannst du nochmal Deleuze und?
Guattari.
Das ist gut.
Wieso?
Ich glaube, ich hätte den. Ich hätte den anders ausgesprochen vom Gefühl.
Die Amerikaner sprechen ihn Guattari aus. Aber er ist Franzose.
Und Guattari, nochmal, sag's nochmal?
Guattari, glaube ich.
Guattari?
Ja.
Okay.
Aber ich habe das jetzt, das habe ich mir so erschlossen, jetzt wo du mich so damit darauf ansprichst. Ich meine, man spricht ihn so aus.
Ja, das ist gut, weil eigentlich versuche ich gerade so eine Form, Judith Butler zu lesen, mit der Frage nach Körperlichkeit, also aber eben nicht nur nach Geschlecht, sondern generell so nach Körper. Mhm. Und sie sich da auf die beiden Autoren bezieht und sagt, was sie mit denen so gemeinsam hat, ist, dass sie sich nicht dafür interessiert, was ein Körper ist, sondern was ein Körper machen kann. Also, dass das für sie so die Frage ist, die sie irgendwie an die beiden anknüpft. Und also den Körper eben nicht als eine geschlossene, abgeschlossene Einheit zu begreifen, sondern eben als das, was den Körper ausmacht, nämlich sich in einer Bewegung zu verbinden.
Ich glaube, das hat viel mit Umrisslinien zu tun, ne?
Aha.
Also weil wir ja meinen, ganz klar sagen zu können, wo ein Körper endet. Und zwar ist das die Umrisslinien, die Umrisslinie, die ich um meinen Körper ziehe, endet an meiner Haut. Und ich glaube, Judith Butler beginnt dieses Buch Körper von Gewicht mit dem Zitat von Donna Haraway, wenn ich mich richtig erinnere. Und da in diesem Zitat sagt Donna Haraway, wer sagt eigentlich, dass unsere Körper an unserer Haut aufhören? Und das finde ich einen ganz wichtigen Gedanken ohnehin und auch bei Haraway natürlich spannend. Aber ich finde bei Judith Butler auch ganz besonders interessant, weil sie, weil es ihr ja oft darum geht, was sind eigentlich die Formen, Bezeichnungen, Umrisse, wie lege ich eigentlich fest, über was ich rede? Und wenn ich über den Körper rede, meine ich dann den Körper, der an der Haut endet, oder kann ich über den Körper auch in einer anderen Weise sprechen? Und ist zum Beispiel ein kranker Körper, der porös ist, oder ein Körper, der offen ist für Ansteckungen, oder überhaupt, dass ein Körper sich anstecken kann, da lässt einen ja schon daran zweifeln, dass Körper geschlossene Umrisslinien haben oder geschlossene Entitäten sind. Mhm. Und wir sind aber gewohnt, so darüber zu sprechen, als wäre das so. Und der Gedanke, der, also weil du jetzt gerade davon gesprochen hast, von Deleuze und Guattari und in Verbindung mit Butler, erstmal muss ich sagen, dass ich überhaupt keine Expertin bin.
Immerhin.
Sondern in deren Theorie so ein bisschen reingefallen bin, was ich aber finde, ich mag das immer, wenn meine Leseerfahrung der Theorie entspricht. Das ist so ein ästhetisches Empfinden, das ich brauche, um Texte überhaupt lesen zu können, weil ich, oder was es mir sehr viel leichter macht, Texte zu verstehen. Und ich finde, in die Texte von Deleuze und Guattari, die fängt man nicht irgendwo an und studiert die dann brav, bis man es verstanden hat, sondern man fällt da irgendwie so rein und geht fast unter. Und aber das ist genau, worüber sie eigentlich die ganze Zeit schreiben. Also es geht ihnen sehr stark darum, dass in ihrem Rhizomgedanken, dass unser Denken keinen Anfang hat, von dem sich dann alles verzweigt, wie so eine Baumstruktur, sondern in alle Richtungen sich bewegen kann und in alle Richtungen wuchern kann und zwischen allen Gedanken Querverbindungen entstehen können, die fruchtbar sind oder nicht fruchtbar, aber dass es das Denken nicht funktioniert wie eine Baumstruktur und dass nicht am Anfang jedes Gedankens eine Wurzel ist. Und wenn man und deswegen finde ich eigentlich gerade, wenn man stolz nicht Experte sein kann, dann von Deleuze und Guattari, also ich bin überzeugte Nicht-Expertin, sondern lass mich gerne so in deren Gedanken reinfallen. Und aber in diesem in dieser Theorie spielt oft die Ansteckung eine große Rolle. Und zwar Ansteckung als positiv gewendet, oder nicht positiv ist vielleicht das falsche Wort, affirmativ. Also Ansteckung ist da, und Ansteckung ist aber nicht zwangsläufig, es gibt einen klar umrissenen Körper und der wird krank und dann ist er wertlos, sondern Ansteckung ist ja auch eine Verbindung über Körper hinweg. Keine vertikale Verbindung, sondern eine horizontale. Und das ist eigentlich ein schöner Gedanke, finde ich. Also darüber zu nachzudenken, was, wenn mein Körper nicht an meiner Haut endet? Und was, wenn auch der Austausch von Partikeln über Körper hinweg ein intimer Moment sein kann? Und ist das dann nicht ein Moment der Ansteckung? Und das kann man natürlich auf alles Mögliche übertragen. Das muss irgendwie nicht beim Körperlichen bleiben, aber es kommt natürlich aus dem Körperlichen. Es ist eine sehr körperaffirmative Theorie, obwohl sie den Körper nicht in den Zentrum ihrer Theorie stellen. Und das ist, glaube ich, bei Butler ganz ähnlich. Beschäftigst du dich gerade mit dem Körper von Gewichtsbuch von ihr?
Körper von Gewicht habe ich früher gelesen und habe es jetzt ehrlich gesagt nur so ein bisschen durchgescannt. Und ich fertige gerade collagenartig meine Abschlussarbeit an und brauche noch Zitate. Und, nee, genau, aber ich, naja, aber diese Lesart, aber was ich feststelle, ist, es ist alles auch wieder zirkulär, immer wieder auch zirkulär, und bestimmte Dinge, also die Texte funktionieren auch anders, als ich gewohnt oder wie man auch denkt, dass Texte funktionieren. Von Anfang bis Ende. Es ist ein Argument oder die Argumente sind alle aufgebaut und dann vollziehe ich das alles nach und komme dann irgendwo an, wo ich ankommen soll. Gar nicht. Und aber doch, eben Körper von Gewicht war eigentlich ein Ausgangspunkt auch zu schauen, ob sie da über den Behindertenkörper spricht, weil ich eigentlich genau versuche so...
Darum geht es in deiner Abschlussarbeit.
Genau, so der Versuch ist, zu schauen, ob Doing Disability so mit einer Lesart von Judith Butler in irgendeiner Weise, wo Anknüpfungspunkte sein könnten, so, weil auch, also weil ja eine Grundlage von ihr ja ist, irgendwie auch den biologischen Körper radikal zu dekonstruieren, so zu sehen, das ist Teil dieser Geschlechterideologie, zu uns irgendwie den Glauben, eine Ontologie im Prinzip über diese naturhafte Biologie des Körpers sozusagen zu manifestieren und indem wir diese Sex- und Gender-Trennung im Prinzip anerkennen, erkennen wir an, dass es so eine Biologie gibt und das ist auch schon wieder sehr gefährlich, denn zum Beispiel die Medizin, also wenn wir jetzt mal in der Zweigeschlechtlichkeit bleiben, dann die Parameter, durch die zum Beispiel Ärzte den biologischen Körper anschauen, sind ja schon die, nach der Zweigeschlechtlichkeit zu suchen und die finden sie dann auch im biologischen Körper. So. Und diese Grundlage, eben diese Trennung zu befragen in das biologische Geschlecht und das soziale Geschlecht, versuche ich zu übertragen auf die, oder das machen die Disability Studies, die, das ist fruchtbar. Nämlich eigentlich gibt es auch eine wichtige Tradition in der Theorie, eben zu sagen, es geht nicht um meinen medizinisch kranken Körper, sondern darum, dass die Gesellschaft mich behindert durch Barrieren. Also eben diese Trennung auch mal aufzunehmen, zu sagen, Impairment, also Schädigung, ist sozusagen die biologische
der Beeinträchtigung.
Form, genau. Ja. Und Behinderung wäre sozusagen dann so das Äquivalent zur sozialen Konstruktion so von Behinderung. Also
Impairment und Disability würden sich verhalten zu, ja, Sex und Gender.
Genau, das ist so ein bisschen so ein Ausgangspunkt. Und die Disability Studies befragen jetzt eben auch ganz klar die Eindeutigkeit dieser Trennung und versuchen eben auch zu zeigen, wenn ich diese, also dass es in einem kulturellen Blick auf Phänomene, die mit normativen Körpern zum Beispiel, wie funktionieren Körper, wie denken wir, dass sich Körper bewegen, was haben wir für Standards von Körpern so im Blick und auch die Geschlossenheit von Körpern, dass das eben als im Prinzip auch eine Herrschaftsform im Diskurs über welche Menschen sind was wert und was sind Normen und Standards, das versuche ich so ein bisschen fruchtbar zu machen in meiner Arbeit. Und da ist Judith Butler ein kleiner Ausgangspunkt, aber sie sagt eigentlich nicht so viel zum Thema Krankheit. Zum Beispiel auch oder so.
Ja, aber sie spricht ja über das gesellschaftlich Verworfene, oder? Und da würde ich sagen, da ist Krankheit natürlich irgendwie mit gemeint. Und zwar spricht sie darüber ja nicht nur als das Ausgegrenzte, also sozusagen das sind, wir haben, also man kann über das Krankheit oder Beeinträchtigung oder Behinderung ja so sprechen, als wäre es das die Abweichung von der Norm. Das wäre ja eine, dann wäre es das andere oder das Ausgegrenzte. Und man kann aber ja, da, ich glaube, so hat Foucault das behandelt, dass er gesagt hat, das Anormale ist sozusagen das, die Devianz, also das Abweichen von der Norm. Und ich glaube, sie würde, und ich weiß nicht, ob ich das schon ganz verstanden habe, was eigentlich die Konsequenzen davon sind. Aber ich glaube, sie würde sogar Foucault kritisieren und sagen, sie geht einen Schritt weiter und sagt, es gibt was gesellschaftlich Verworfenes. Also verworfen natürlich, da bezieht sie sich natürlich mit dem Wort auf Kristeva, aber irgendwas, was abgesondert wurde, aber nicht einfach nur ausgegrenzt ist, weil es kommt zurück. Also es ist, es hat so einen Haunting-Effekt. Also es hat ein Effekt von, wir werden wieder heimgesucht von dem, was wir verwerfen. Es ist nicht so einfach zu sagen, wir haben Normen und wir haben Ausgrenzungen, sondern das was die Gesellschaft verwirft, ist natürlich auch in denen, spielt auch für die Leute, die vermeintlich nicht verworfen sind, als verworfener Effekt eine Rolle und kommt und beeinflusst die Gesellschaft oder das Leben in dieser Gesellschaft. Und zum Beispiel in dem Wort Disability oder in dem Paar Disability und Ability, ne? Also Abled Bodies und Disabled Bodies. In dem Wort Disability, Hinderung oder Behinderung, steckt ja irgendwie drin, dass man behindert ist von was eigentlich? Also von, es hat irgendwo hinzukommen, man wird behindert, irgendwas. Ich glaube, es geht weiter, als zu sagen, es ist eine Lebensform, an der man nicht teilhaben kann oder eine Norm, von der man abweicht, sondern Behinderung impliziert irgendwie, dass man irgendwo hin will. Und ich finde, da fängt die Normierung ja eigentlich schon an. Also zu unterstellen, dass man irgendwo hin will und nicht dahin kann. Und das heißt, dass auch für die Leute, die nicht behindert sind, sozusagen zurückgehalten sind, allein in dieser Wortschöpfung schon drinsteckt als Negativform, du willst irgendwo hin, du musst irgendwo hin. Und das ist so ein Trieb oder so ein Drang, den man natürlich in seinem Leben spüren kann oder den, glaube ich, auch sehr viele Leute spüren. Das ist nicht okay, irgendwo zu bleiben, wo du bist. Du willst natürlich irgendwo hin. Und es gibt Leute, die sind irgendwie werden daran gehindert durch oder sind behindert durch ihre körperliche durch ihren Körper. Das geht irgendwie viel weiter. Also das ist eine Normierung, die über den Ausschluss hinausgeht oder über die Abweichung hinausgeht. Meinst du, man könnte sie, also weil du gerade von Disability Studies gesprochen hast, und da kenne ich mich nicht gut aus, aber spielt das eine Rolle? Also das Verhältnis oder die Rückwirkungen, die Heimsuchungen dieser Setzung?
Also
noch vielleicht nochmal, um es zu klären, also weil ich gemeint habe, das gesellschaftlich Verworfene ist was, was nicht nur sagt, das ist anders und wir müssen irgendwie damit umgehen oder so, sondern was impliziert, nicht nur für diejenigen, die verworfen sind, sondern dass das ein gesamtgesellschaftlicher Effekt ist.
Ja. Es gibt ein schönes, also es gibt einen Spaziergang, den Judith Butler macht mit einer Disability Studies Theoretikerin, die
Taylor mit Nachnamen heißt, ne?
Ja.
Die Schwester von Astra Taylor. Leider weiß ich gerade ihren Vornamen nicht, aber
Sandra kann vielleicht.
Ja.
Genau.
Ich weiß, dass es einen Film geht, den habe ich versucht aufzutreiben und habe ihn nicht gefunden, aber die beiden gehen spazieren und unterhalten sich.
Es gibt diesen Spaziergang, den kann man finden auf YouTube. Und da erzählt Judith Butler oder eine Geschichte, die es natürlich überall auf der Welt immer wieder gibt und die die finde ich eine Schnittstelle irgendwie so zeigt, auch wenn die Geschichte vielleicht, also wenn das zu einer anderen geschichtlichen Zeit oder also die Geografie auch, also es gibt auch, also Überschneidungen eigentlich, dass sie erzählt von einem jungen Mann, der mit einem Funny Walk, nennt sie das, ein Funny Walk eben über die Straße gegangen ist und der eben Opfer von einem Hassverbrechen wurde, so, weil er nicht gelaufen ist, wie jemand läuft. Und sie fragt sich, woher...
Wie läuft man denn?
Sie fragt sich, woher dieser Hass kommt. Also, aber, und das ist so der... zu diesem, die Referenz zu diesem Verworfensein, also wirklich, es gibt da eine Gefahrenzone und da gibt's Sachen, die dürfen nicht sein, so, und dieser Funny Walk, also war in dem Moment was gerechtfertigt hat, dass dieser Mensch ermordet, also Opfer einer Hasskriminalität irgendwie werden konnte, weil es so unerträglich nicht normal war. Das war ein junger Mann und das war ein schwuler Gang. Also in dem Fall ist es irgendwie Hasskriminalität gegenüber einem, ja, also homophob sozusagen oder schwulenfeindlich, aber...
Also könnte man sagen, dass in dem Fall der Funny Walk nicht, dass natürlich nicht das Eigentliche ist, dass dieser Mensch komisch läuft und deswegen wird er umgebracht, sondern dass der Funny Walk irgendwas triggert, was einen daran denken lässt, dass es überhaupt sowas wie etwas Verworfenes gibt, was einen auch selber betrifft. Also jeder, das Verworfene betrifft uns alle. Es gibt die Zone des Verworfenen. Mhm. Und dieser Mensch wird nicht attackiert, weil er eine Abweichung von meinem Gang darstellt, sondern weil er mich daran erinnert, an die schmerzhafte, unterdrückte Erinnerung, dass es sowas gibt wie Verworfenheit. Mhm. Und das ist, und das betrifft dann auch mich, weil es was Kollektives ist, weil es was Menschliches ist, was nicht, also es kann nicht so leicht aufgeteilt werden, dass man sagt, diese Person befindet sich in der Zone der Verworfenheit, sondern die Zone der Verworfenheit betrifft uns alle.
Mhm. Ja.
Mhm. Ja. Ich finde es spannend, dass sie das ja anscheinend topologisch beschreibt, also wie eine Zone, ne? Also du hattest gerade, glaube ich, so eine Formulierung gewählt, es gibt eine Zone des Unsagbaren oder irgendwas, was nicht gesagt werden darf.
Mhm.
Das Verbotene oder...
So eine Grenze auch.
Ja.
Wie auch so die Gesellschaft auch so ein Gesellschaftskörper sein kann, und es gibt Tabuzonen, und das ist der Mund, das ist der After, ja. Das sind die Verbindungen, die irgendwie, das sind die Grenzen, die offen sind sozusagen, und an diesen Grenzen spielen solche Verworfenheiten vielleicht.
Ja. Das ist gerade ganz spannend, dass du diesen Vergleich aufbringst mit, dass der eigene Körper, also es gibt natürlich den eigenen Körper und dann gibt es den Gesellschaftskörper. Mhm. Und da gibt es irgendwie eine Entsprechung. Und wenn man, und der eigene, der individuelle Körper wird, also unterliegt einer Norm, die skaliert. Also wenn, beziehungsweise, es hat Wechselwirkungen. Wenn ich sage, als unser Staatskörper ist unter Gefahr, unser Staatskörper ist porös, es dringen Leute ein. Mhm. So wird es ja oft in der Metaphorik beschrieben.
Ja.
Und zwar, es dringen Leute illegitim ein, nicht über die dafür vorgesehenen Grenzen zum Beispiel. Und dann habe ich den individuellen Körper und der Dort gibt es auch ein Eindringen oder eine Penetration über eine nicht eine illegitime Stelle oder eine, mhm. die nicht für die Reproduktion jetzt gedacht ist, wie den Anus zum Beispiel. Mhm. Dass da, beschreibt Judith Butler, glaube ich, auch in das Unbehagen der Geschlechter, wie da so eine in so einer skalierten Parallele eigentlich das Bild für beide Seiten aufrechterhalten wird, dass es sowas gibt wie eine ungebührliche Übertretung von Körpern. Und das geht dann aber auch alle was an. Also wenn der Gesellschaftskörper dem individuellen Körper irgendwie entspricht durch eine Formähnlichkeit und es gibt und es werden Grenzen übertreten, dann geht es auf einmal alle was an, ob ich Analsex habe oder nicht. Ne? Mhm. Also dann denkt jeder, das ist illegitim oder das ist irgendwie. Es denkt ja niemand, das ist illegitim, aber es wird als schmutzig und verwerflich irgendwie angesehen. Oder es hat natürlich eine lange Geschichte, dass es so auch ganz klar dargestellt wurde. Mhm. Und jetzt ist ja gerade vor ein paar Tagen in Dresden das grüne Gewölbe ausgeräumt worden. Mhm. und die Art und Weise, wie darüber gesprochen wird, erinnert mich eigentlich sehr daran. Also dass es sofort, also Dresden oder Sachsen hat ja gerade ist ja sehr viel in den Medien dafür, dass für eine bestimmte Art der Rhetorik. Und es war jetzt auffällig zu beobachten, wie der Ministerpräsident sofort ans Mikro gegangen ist und gesagt hat, wir sind in unserem Innersten, in unserer Identität bestohlen worden. Mhm. Und ich kriege da sofort, also ich finde, das provoziert sofort so ein körperliches Bild. Und jemand ist eingedrungen, ist illegitim eingedrungen. Mhm. Und dann muss der Ministerpräsident nicht mal mehr sagen, das waren Leute von außen. Das denkt man automatisch. Also es reicht diese kleine, die Wortwahl zu sagen, wir sind in unserem Innersten oder in unserer Identität angegriffen worden. Da muss er nicht mal mehr Ausländer sagen, das denkt dann.
Es geht eigentlich um die Grenzen, die er dann auch im Nichtsagen zieht, benennt, oder?
Genau. Und das ist jetzt kein sexuelles Beispiel im direkten Sinne, aber ich glaube, man kann die Körperlichkeit darin immer noch erkennen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch, was ich vorhin meinte mit Umrisslinien oder Grenzlinien ziehen. Und das ist ja Butlers Punkt. Das ist eine politische Angelegenheit. Also mein Körper ist mein Körper ist in dem Sinne politisch, wie alle unsere Körper politisch sind, weil das eigentlich eine Frage der Ontologie ist, weil es weit über das hinausgeht, was ich mit meinem Körper tun darf oder nicht. Also es spiegelt sich im Großen wie im Kleinen. Mhm. Mhm. Und das ist so die sexuelle Normierung. Und jetzt, für was du dich interessierst mit den Disability Studies, da geht es wahrscheinlich nochmal in eine andere, also ich glaube, es macht total Sinn, Butler dafür zu verwenden, weil es ist, auch wenn sie sich jetzt direkt wenig dazu selber äußert, wie du sagst, aber es geht vielleicht weniger um die sexuelle Normierung, aber in der Normierung über Funktionieren, Funktionalität. Oder kaputte Körper und was ist die Konsequenz? Muss man die dann reparieren, weißt du? Also so funktioniert was oder nicht? Da gibt es ein ganz anderes Set an Metaphern, was da dranhängt, was dann wahrscheinlich für diesen Diskurs eher zutrifft.
Mhm. Ja, also ich bin auch wirklich in dem, ich frage, warum habe ich so eine große Angst davor, was begegnet mir so in einem Menschen, der hilfsbedürftig ist, so, und womit kennt er sich aus, und warum macht mir das so große Angst, zu sehen, dass das was ist, was ich, was uns alle betreffen wird in der einen oder anderen Form und warum ist es so verworfen? Warum ist es so?
Spielt da eine Zeitlichkeit eine Rolle? Weil man könnte jetzt sagen, Kinder sind ja auch hilfsbedürftig.
Ja, ja, ja.
Aber man sagt, das geht, die Richtung spielt irgendwie eine Rolle, weil sie sind es eben jetzt, aber wir arbeiten gemeinsam darauf hin, dass sie irgendwann unabhängig sind.
Aha.
Und bei alten Menschen geht es irgendwie in die andere Richtung und dann macht das einem ja Angst, ne?
Ja, genau, das in irgendeiner Weise auch zusammen, also einerseits, dass Behinderung auch zeitweise auftreten kann oder dass oder die Frage auch, wann oder was tue ich, um zu funktionieren und was schneide ich ab, um zu funktionieren. Aber auch zu sehen, dass angewiesen sein, also einen offenen Körper zu haben im Prinzip, also über Technik, über einen Herzschrittmacher, über ein Hörgerät, über einen Rollator, also jegliche Form von Prothesen sozusagen, die uns Antidepressivum, alles eigentlich, aber das das zu verwerfen von der Erfahrung, dass eigentlich ich immer angewiesen sein werde auf Menschen und es auch bin und das und wir da was Fundamentales teilen so und das aber
dann erst sichtbar wird.
Ja, ja.
Und das ist das, was, also vorhin meintest, das ist das Verdrängte oder das, was man eigentlich vergessen will oder das, was man, also was ist das, was nicht gesagt werden darf oder nicht gedacht werden darf in unserer Zeit und vielleicht passt das, die Vorstellung von dem unabhängigen Subjekt eben nicht zusammen mit der Sichtbarkeit von der Angewiesenheit,
ja.
die uns deswegen nahe geht, weil sie uns natürlich auch betrifft,
ja.
Oder betreffen wird.
Vielleicht, ja. Also, und im Umgang mit behinderten Menschen gibt es irgendwie so ein Tabu. Da gibt's, es ist klar, das sind nicht die Homosexuellen, also es sind nicht die Kriminellen, es sind keine moralisch schlechten Menschen so. Das ist klar, aber Kindern, ne? Kinder wird ganz klar verboten, auf den behinderten Menschen zu zeigen und zu fragen, was ist das, warum sitzt der im Rollstuhl, warum kann die nicht laufen, warum ist die blind? Und die Reaktion auf Kinder ist, schau da nicht hin, tu so, als ob alles ganz normal ist. Ein riesengroßes Tabu, in Beziehung zu gehen, zu einem Verletzlichen, also der offensichtlich verletzlicher ist, aber genauso verletzlich ist wie ich, aber dass ich nicht, dass ich irgendwie verdränge oder wegschiebe oder so.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob es das im Deutschen so gibt. Also im Englischen sagt man, unterscheidet man ja von disabled und abled bodies. Was wäre die deutsche Entsprechung? Weißt du das?
Also da ist, ich glaube, die Fiona Campbell ist so eine, die hat irgendwie den Ableism. Und das ist sprachlich alles aber wenn du nur nach der Übersetzung fragst,
funktionierender Körper.
Funktionierender Körper, so und...
Und kannst du was sagen zu dieser Fiona Campbell? Das ist also eine jüngere Unterscheidung zwischen abled und disabled? Oder der Ableism ist ein jüngeres Konzept?
Ich glaube, die möchte eben sozusagen, so wie Critical Whiteness sozusagen die unsichtbare weiße Norm, die unsichtbare privilegierte Norm, die unsichtbare männliche Norm, die von der immer gesprochen wird, um das andere sozusagen anzuschauen, die möchte genau den Blick umdrehen und eben auf die unsichtbare, funktionierende Ableism, also eine Norm, die sie irgendwie sehr stark im neoliberalen Kontext verortet und eben Behinderung sehr stark theoretisch sich anschaut darüber, dass wir in einer Zeit leben, in der Funktionieren nochmal einen besonderen Imperativ hat sozusagen und von der Position aus sozusagen die unsichtbare, selbstverständlich vorausgesetzte ableistische Norm sich anschaut. Und in dem Zusammenhang kenne ich den Begriff Able Body, aber aus welchem Zusammenhang kennst du den oder wie benutzt man den im Englischen? Wann benutzt man Abled Body?
Ich habe da überhaupt kein theoretisches Wissen zu. Es ist ein Begriff, der mir so im auf Social Media und sowas begegnet, aber oft so verwendet wird, wie zum Beispiel Cis, Begriff, also die Vorsilbe Cis verwendet wird. Also oft, um zu sagen, das ist ein Cis-Mann mit einem Able-Body oder so, um zu zeigen, also genau das, wovon du gerade sprichst, also um zu benennen, was sonst eigentlich als das Universelle vorausgesetzt wird und normalerweise nur über die Abweichung beschrieben wird.
Ja.
Und das ist natürlich, also ohne jetzt diese ganze Sprachtheorie-Abzweigung nehmen zu wollen, finde ich, habe ich mich gefragt, ob der Begriff Able Body, was der eigentlich meint und ob der nicht auch ein bisschen problematisch ist. Aber da landet man natürlich ganz schnell daran, dass man natürlich Worte braucht, um über Dinge zu sprechen. Das ist ja übrigens auch was bei Judith Butler, glaube ich, oft missverstanden wird. Also weil ich meine, du hast, Entschuldigung, das ging dir bestimmt auch so, also egal, wo der Name Judith Butler fällt, man landet sehr, sehr schnell in so einer Diskussion, die sich darum dreht, was, die will ja eigentlich alles, die sagt doch eigentlich, Körper gibt's gar nicht und es ist ja alles nur konstruiert. Und oft wird vorausgesetzt, dass Judith Butlers politische Agenda ist eigentlich, die Begriffe Mann und Frau abzuschaffen oder und dann daran gekoppelt ist dann die Frage, aber wie sollen wir denn, also erstens, wir sehen es ja und das ist ja sozusagen evident und zweitens, wie sollen wir uns denn dann unterhalten und das ist ja überhaupt nicht, was Judith Butler sagt. Also sie will ja, und das finde ich eigentlich, das trifft wahrscheinlich für diese ganze Begriffsfindung ist das eine wichtige Voraussetzung. Natürlich können wir jede Art von Sprache, sobald ich Worte einführe, jedes Wort umreißt irgendwas und schneidet was anderes damit ab. Und was bei Butler ja auch sehr wichtig ist, ist die Grammatik. Das finde ich auch ein sehr interessantes Thema, dass die Grammatik meiner Sprache eigentlich schon bestimmt, was ich sagen kann. Im Deutschen, und es unterscheidet sich dann natürlich also von Sprache zu Sprache auch auf spannende Weise, aber im Deutschen braucht jeder Satz verlangt ein Subjekt und ein Prädikat. Eigentlich nichts anderes, kein Objekt zwangsläufig, aber ein Subjekt und ein Prädikat ist Voraussetzung dafür, dass ein deutscher Satz als vollständiger Satz gilt. Und das heißt, ich muss immer ein Subjekt mitbenennen, das irgendwas tut oder irgendwelche Eigenschaften hat. Und was die Richtung, in die Butler ja jetzt schlägt, ist, und deswegen finde ich sie eigentlich philosophisch total interessant, ist zu sagen, dieser Subjektbegriff, der setzt ja eigentlich voraus, dass es da schon etwas gibt, das dann handelt oder dass es da schon etwas gibt, das Eigenschaften hat. Und das führt eine Entität ein in der Sprache, allein durch die Grammatik, die voraussetzt, dass es da schon etwas gibt. Und das bietet sich dann natürlich an, für alle biologischen Diskurse zu sagen, aber da gibt es doch schon etwas. Mhm. Und das hat dann zum Beispiel, es gibt da doch schon Sex oder das natürliche Geschlecht, und es gibt dann noch ein soziales Geschlecht, und das ist das kulturell Gebildete. Aber diese Zweiteilung funktioniert ja meistens so, dass es eine Entität gibt und dann so ein Anhängsel. Und unsere Sprache, aus unserer Sprache kommen wir ja nicht raus. Mhm. Also wenn wir reden wollen, haben wir ja gar keine Wahl. Und das ist ja auch, was Judith Butler immer sagen würde, den Begriff Frau, nur weil ich den jetzt in Frage stelle oder zeige, wie der gemacht ist, mhm, oder dass der nicht in der Natur verankert ist, heißt nicht, dass der nicht sogar nützlich sein kann. Mhm. Und dass er für den Feminismus zum Beispiel total nützlich war und immer noch, mhm, nützlich ist, um sich eine Stimme zu verschaffen. Das heißt, wir brauchen diesen Begriff, mhm, vielleicht noch. Das Einzige, was ich machen will, ist zu zeigen, dass die Bindung zwischen Bezeichneten und Bezeichnenden, also zwischen Wort und dem, was vermeintlich das Ding ist, an das es sich koppelt, dass die vielleicht als vorausgesetzt angesehen wird, und dass man die vielleicht ein bisschen lockern kann. Und und ihre einzige den einzigen Handlungsspielraum sieht sie ja eigentlich in diesem Lockern von Signifikant und Signifikat. Und wenn ich das mache, oft auch parodistisch, das ist eine schöne Strategie, dann habe ich da ein bisschen Spielraum für eine leichte Verschiebung. Und das heißt überhaupt nicht, dass ich die Begriffe abschaffen will, dass ich sagen will, es gibt keine Körper, all das. Und das ist aber sehr schwierig. Es ist sehr schwierig, darüber zu sprechen. Ich finde es sehr schwierig, über Butler zu sprechen, weil, mhm, man sehr schnell an diesem anderen Punkt, mhm, anlangt, von das ist doch, was sie eigentlich sagt. Geht es dir auch so?
Ja, jetzt sind wir auch bei der Performativität.
Ne? Ja, stimmt.
So,
ja.
Genau, bei so dieser, so diesem Rückgriff erstmal, dass wir mit Sprache handeln, dass die Sprache schon vor uns gehandelt hat, bevor wir überhaupt Sprache nutzen können, ist die Sprache schon da, und die Sprache ist schon Teil von uns, bevor wir handlungsmächtig sozusagen werden. Und das, also ich finde, einerseits hat sie super catchy Beispiele dafür, die sie natürlich zitiert von Austin und Searle und der Sprechakttheorie, wie Sprache handeln mhm, ist. Und aber, also, oder immer dann auch an Institutionen gebunden ist, die dann Dinge benennen über Sprache, mhm, zum Beispiel. Aber da bringt sie dann auch die Momente der Subversion ein. Aber, also, genau, das Eheversprechen als ein ganz klar heteronormatives ein Akt, der im Prinzip diese Institution schafft, in dem dann das Ja-Versprechen gegeben wird über die Sprache, aber ja dann auch, wie Individuen dann über die Ehe eigentlich einen Schutz finden können, um eigentlich nicht normative Sexualitäten zu leben. Also sie nennt es dann under the radar, also, mhm, eben geschützt auch von diesem Sprechakt sozusagen, dann deviante, subversive Praktiken dann zu entwickeln, mhm, obwohl sie bezeichnet, oder gerade weil sie bezeichnet wurden als Mann und Frau in der Ehe, ist dann anderes möglich, so. Und auch ein Beispiel, das mir klar ist, ist irgendwie so die die Wiederaneignung von Sprache durch, durch stigmatisierende oder abwertende Begriffe, dass ich mir das nehme, mit dem ich zutiefst verletzt wurde, aber in dieser Handlungsmächtigkeit ein Moment ist, der, in dem ich verschieben kann, ich nehme jetzt queer. Das ist nicht der, ja, ich nehme das auf und dadurch wird das was anderes, indem ich die Fremdbezeichnung zu meiner Bezeichnung wähle.
Sie sagt, glaube ich, irgendwie öfter etwas herausnehmen und wieder einsetzen. Mhm. Ne? Also dann den Begriff, weiß ich nicht, Tunte gibt es, aber es ist eher ein abwertender Begriff. Und dann nehme ich den heraus und setze den aber natürlich in den Diskurs, in die Sprache wieder ein, aber unter leicht anderen Vorzeichen. Und darin, da entsteht dann etwas Freiraum, das ist subversiver Freiraum. Nicht Freiraum, ist wahrscheinlich viel zu groß schon gesagt. Also ein subversives, kurzes Moment. Sehr viel mehr ist es ja nicht.
Ja. Aber jenseits dieser Beispiele, und ich habe sie auch, diese Vorwürfe, wer sind wir dann noch, unsere Bewegung, wer ist dieses Wir? Das müssen wir befragen. So, welche Allianzen bilden wir für welche Ziele? Wer ist dieses Wir des Feminismus? So, das ist, das ist so eine Aufgabe, die sie so mitgibt, aber nicht, es gibt keine, es gibt, wir brauchen die Norm, wir sind abhängig von den Normen und die Sprache ist eine Norm, mit der müssen wir arbeiten, so.
Aber ja. Das Wir ist, finde ich, ein ganz interessantes Pronomen. Ich habe vor einigen Jahren mal eine Videoarbeit gemacht, die eigentlich ein Manifest ist. Die ist die Alien Object Manifesto. Und das ist eigentlich eine Reihe Anklagen, Semi-Anklagen der Forderungen. Also es ist auf Englisch geschrieben und es sind eigentlich Aussagen über die Welt, die wertend oder abwertend sind, aber es hat auch was mit Forderungen zu tun. Und mich hat eigentlich ganz genau dieses Wir daran interessiert. Und deswegen hat mich das Format Manifest interessiert. Weil wenn man sich Pronomen vorstellt, ich mag es mir Dinge vorzustellen wie Objekte. Und hat auf jeden Fall, ist für mich wie so ein Schirm, der in eine Richtung ganz viel leisten kann, ganz viel fordern kann, aber dahinter kann sich ja erstmal jeder versammeln. Das ist irgendwie nicht gesagt, also es ist sehr offen in die andere, auf die andere Seite. Also es ist leicht, sich zu einem Wir zusammenzuschließen, ohne ganz genau zu klären, wer wir eigentlich sind. Und das ist vielleicht aber auch die Stärke des Wir. Und das ist vielleicht auch die Stärke des feministischen Wir, weil sobald du anfängst zu sagen, reden wir jetzt von Differenzfeminismus, von Netzfeminismus, von, keine Ahnung, diese ganzen Ismen, dann bröckelt das Wir auch schon ganz schön. Aber die Stärke, das Wir mag temporär sein und zielgerichtet. Und dann ist vielleicht das Besondere daran oder das Wichtige daran, dass man nicht definiert, wer sind wir, wer ist dieses Wir eigentlich? Und jetzt habe ich mich mit, also ich weiß ja, dass Judith Butler auch viel über Protestkultur geschrieben hat, auch in den letzten Jahren. Und das habe ich alles überhaupt nicht gelesen. Aber ich kann mir vorstellen, dass, ich will es natürlich noch lesen, aber ich kann mir vorstellen, dass das auf die Straße gehen, den Körper auf der Straße zeigen und sich zu einem kollektiven, temporären Wir zusammenschließen, das aber vielleicht genau nicht benennen muss, wer dieses Wir in dem Moment ist, dass da ganz schöne Power drin liegt.
Ich wollte dir den Text eigentlich mitbringen, aber ich habe schon zwei Bücher im Rucksack gehabt. Genau, sie hat irgendwie da einen Text in Vulnerability in Resistance, wo es um eben die Gezi-Park-Proteste unter anderem, Gezi-Park, ja, oder? Genau, ja. Geht. Und das ist eine Essay-Kollektion von ganz vielen Frauen ist, die über Protestformen auf der Straße schreiben und sie da auch schreibt über die Infrastruktur, die schon Teil dessen ist, was auch unser Körper ist und braucht. Also, dass wenn wir auf die Straße gehen, um für Gesundheitsversorgung, für Wasser, für Wohnraum, gegen Austeritätspolitiken, gegen Repression, wie auch immer, uns lokal, präsent zu sein, dann brauchen wir den Ort, an dem wir das tun können schon. Also
du meinst, es muss einen Ort geben, wie den Park, wie den Versammlungs-, also es muss schon öffentliche Räume geben, damit man überhaupt öffentlich Unmut zeigen kann.
Ja, oder die Forderung nach Infrastruktur, in welcher Form auch immer, also Straße als eine Infrastruktur für die Artikulation von Protest oder auch die Zugänglichkeit der Straße, ist Voraussetzung für die Körper, die sich dann da versammeln oder artikulieren. Also sie hat da viel über Infrastruktur als eine Art Bedingung für die Artikulation gesprochen.
Oder ja, ja. Also, ja, das macht total Sinn. Also. Ich glaube, dass es dass dieses öffentliche Plätze haben, also wenn eine Stadt in ihrem Kern Plätze hat, auf denen sich viele Körper versammeln können, die ja, ich kann mir vorstellen, dass das Architektur der Stadt geschichtlich extrem interessant ist, dass so ein Platz, der ja eigentlich der Kundgebung dient, dann natürlich irgendwie architektonisch bedingt, dass auch Unmut geäußert werden kann. Also was du als Form schaffst, sei es als Wort oder in Form von Architektur, kann immer gewendet werden in die andere Richtung. Mhm. Und im Rückschluss natürlich, wenn du dafür keinen Platz machst, wenn es gar keine Öffentlichkeit gibt, dann kannst du zwar die Öffentlichkeit nicht gängeln, aber du kannst sie auch nicht, aber sie kann sich auch nicht wehren. Also es ist, ist ja immer so eine, jede Setzung, sei es eine ontologische oder eine architektonische oder sowas, kann in die andere Richtung gewendet werden. Und dieses Motiv der Wendung ist eins, das ich ganz stark mit Butler verbinde. Also, dass sie eigentlich, und ich glaube deswegen, als ich vorhin gesagt, ich habe kurz gesagt, ich finde sie als Philosophin eigentlich total interessant. Und ich glaube, dass sie wird ja meistens im politischen Kontext zitiert und ist ja auch politisch aktiv und alles. Und das ist, dafür ist sie auch sehr nützlich, aber auch einfach metaphysisch. Sie schlägt eine neue Metaphysik oder eine neue Ontologie besser vor, die ich philosophisch total radikal finde, weil zu sagen, es gibt keinen, ich schaffe eigentlich dieses, was ist eigentlich davor ab, oder sagst, es ist nur sprachlich bedingt, zieht ja eigentlich der Ontologie irgendwie den Teppich unter den Füßen weg, weil wenn du kein Träger mehr hast, an das du Prädikate anhängen kannst, keine Essenz oder keine Substanz mehr, dann fällt eigentlich unser westliches philosophisches Gebäude so ein bisschen in sich zusammen, weil es einfach so strukturiert ist. Wenn ich sie so lese oder ihre Texte lese, dann drängt sich mir immer wieder dieses Bild auf, dass sie eigentlich nicht einen radikal neuen Versuch startet, sondern sie arbeitet mit dem Material, das sie findet. Also sie bezieht sich ja auch sehr stark auf die westliche Philosophie und arbeitet es ja auch ganz gewissenhaft durch. Aber sie dreht es irgendwie wie auf links. Ich denke immer an so eine Socke, die auf links gedreht ist oder so umgestülpt ist. Mhm. Weil alles, was zuvor Substanz war, ist dann Effekt und kann sich die klassische Philosophie geht ja natürlich eigentlich davon aus, dass du hast eine Substanz oder eine Essenz von der Sache und das ist dein Grundbaustein und dann machst du weiter. Und sie macht das ja genau andersrum, dass sie sagt, das, von dem ihr denkt, dass es die Substanz ist, ist der Effekt. Ja. Genau. Und von dem aus kann ich rückschließend, also ich kann es umwenden. Das heißt, und ich glaube, da entsteht auch oft das Missverständnis, dass es in ihren Augen keinen Körper gibt. Das sagt sie, ist, glaube ich, nicht, was sie sagen will, sondern das, was wir, sondern den Körper als erstes zu setzen und zu sagen, damit fange ich an. Ich habe den biologischen Körper und dann gibt es ein kulturelles Geschlecht und davon machen wir weiter, dass das so nicht funktioniert, weil wir uns ja schon in der Sprache befinden. Das ist ja auch, was du gesagt hast. Mhm. Und weil wir uns in der Sprache befinden, ist der Körper schon ein Effekt, ein sprachlicher Effekt und jetzt kann ich es wieder umstülpen. Das heißt aber nicht, dass es keinen Körper gibt, aber ich kann mich auf den Körper nur durch Sprache beziehen und das ist ein Effekt. Das finde ich wahnsinnig interessant. Irgendwie macht es mir einen Knoten im Kopf. Aber genau deswegen finde ich das so spannend.
Also ich finde es total schön, wie du mir so ein bisschen jetzt die Philosophie, mir ein bisschen die Angst vor der Philosophie genommen hast.
Mit der Formbeschreibung?
Ja.
Ja, ich bin ich bin ja über die Kunst in der Philosophie gelandet und da irgendwie so, also ich frage mich manchmal, wie andere Leute, die nicht über über die Kunst in der Philosophie landen, wie die das eigentlich machen. Weil die Philosophie so Voraussetzung, die meisten Texte, also wo soll man denn eigentlich anfangen? Alles ist ja eigentlich schon so voraussetzungsreich. Wenn man anfängt, das von vorne durchzuackern, dann ist es auch irgendwie ein bisschen langweilig oder so ein bisschen technisch. Jetzt fange ich bei den Griechen an und dann arbeite ich mich vor, wann komme ich denn dann mal bei den spannenden Sachen an. Weil ich aus der Kunst heraus angefangen habe, philosophische Texte zu lesen, die ich überhaupt nicht verstanden habe, die mich aber angezogen haben, weil mir die Bilder da drin irgendwie gefallen haben. Mhm. Also weil die mir irgendwas gesagt haben, das ich, glaube ich, verwenden konnte. Und sei es nur als tollen Gedanken oder Impuls für die künstlerische Praxis, habe ich trotzdem gerne Texte gelesen, die ich nicht verstanden habe, weil ich was rausziehen konnte. Und irgendwo muss man ja anfangen und das dauert dann viele Jahre, bis man langsam das Gefühl hat, das setzt sich irgendwie zusammen. Aber hätte ich diesen anderen Grund, hätte ich nicht gewusst, wofür ich das verwenden kann als Impuls für die künstlerische Praxis, weiß ich gar nicht, ob ich mir zugetraut hätte, mich darin zurechtzufinden.
Mhm, ja. Weil du
wo fange ich an, ne? Also so dieses ich habe irgendwie wie so eine Ausrede gehabt oder einen dritten Grund, warum ich das mache, der nicht nur in der Philosophie begründet ist. Und die Kunst erlaubt es einem natürlich, Sachen nicht zu verstehen. Also einfach als Beispiel, ich habe vor das muss jetzt 10 Jahre her sein, habe ich angefangen, den Anti-Oedipus von Deleuze und Guattari zu lesen, weil man das so gelesen hat an der Kunst. Eigentlich habe ich an der Royal Academy studiert und da war das irgendwie gerade so im Umlauf. Das haben alle gelesen und dann habe ich das auch gelesen. Und das hat mir jetzt philosophisch wirklich nicht viel gesagt und konnte mir auch gar nichts sagen, aber die Bilder waren so toll. Also Deleuze und Guattari haben natürlich auch eine tolle Sprache, aber das fing gleich irgendwie herrlich an. Ich konnte damit assoziativ extrem viel anfangen. Und dann bin ich auch nur 50 Seiten weit gekommen, aber es war schon mal ein Anfang. Und jetzt kürzlich habe ich den Text wieder in die Hand genommen und auf einmal sagt mir das auch inhaltlich was. Und ich habe aber an meinen Markierungen gesehen, wie weit ich gekommen war, ohne dass es mir was gesagt hatte. Und dachte, ach, das ist irgendwie, es hat auf einmal Sinn für mich gemacht, den Einstieg in die Philosophie über die Kunst zu nehmen.
Ja, und jetzt?
Ja, und jetzt lese ich es anders. Und Aber um auf Butler zurückzukommen, ich glaube, weil ich eigentlich ihre Philosophie so radikal finde, aber jetzt radikal nicht im politischen Sinne, sondern einfach ontologisch radikal und ich das also exhilarating sozusagen finde, das macht mir richtig so ein Kribbeln, weil mir das so gut gefällt. Ich glaube, deswegen frustriert mich umso mehr, wie die meisten Diskussionen ablaufen über Butler. Also das ist noch gar nicht so lange her, dass ich in einem Seminar, dass es da eine Diskussion gab und das läuft eigentlich immer in die gleiche Richtung und ich kenne die Richtung schon, ich weiß am Ende, dieser Richtung ist eine dicke Wand. Da fahren alle gerade gegen und ich würde eigentlich auch gerne ihre Philosophie sprechen und ich finde, dass sie da irgendwie unterschätzt ist oder unterrepräsentiert ist in der Philosophie als Philosophin.
Aha, okay.
Oder dass die Debatten eigentlich nie darum gehen. Mhm. Und du meintest doch auch, wie meintest du gerade, sie hat so catchy Beispiele?
Ja, weil sie eben auch, da finde ich, ist sie so vergleichbar mit Stuart Hall, ne? Irgendwie ganz, ganz wichtig für die antirassistische postmoderne Theorie und die beiden eben auch in der Populärkultur sich so auch verorten oder Beispiele bringen aus der Populärkultur.
Hast du eins gerade parat?
Also zum Beispiel Judith Butler eben viel über die Drag Kings spricht oder auch den Film von Jenny Livingston, Paris is Burning, und eben in der schwul-lesbischen Subkultur also Beispiele findet für parodistische Subversion oder Praxen. Und das dann. Also ich glaube, ich bin auch, ich habe so irgendwie, ich weiß nicht, wie ich da zu Judith Butler gefunden habe, aber ich kam über die Subkultur irgendwie zu der und habe, glaube ich, in Leipzig dann im feministischen Kontext habe ich irgendwie Drag, also eben eher die Praxis gekannt und dann irgendwie Bücher gelesen und so kam ich dann auf den Namen Judith Butler und kam eigentlich über eine Praxis so zu ihr als Namen und habe dann Gender Trouble von vorne bis hinten gelesen, total viel markiert, genauso wie ich jetzt auch Körper von Gewicht lese, also entweder teilweise oder eben verwundert und erotisiert.
Ja, aber das ist ja eigentlich ein total ähnlicher Effekt wie den ich gerade aus der Kunst kommend beschrieben habe. Ich bin jetzt sehr dankbar, dass du das anbringst, weil ich ja gerade so bold gesagt habe, wie kann man sich der Philosophie nähern, wenn nicht über die Kunst? Und das natürlich total Sinn macht, dass du jetzt sagst, für dich ist der Zugang über die Subkultur oder aus dem feministisch-lesbischen Umfeld, kann man das so sagen, die Subkultur. Und dass du darüber... Ja, und die Erotisierung, das affiziert werden über Theorie, ne? Ja.
Aber eben das Zusammenbringen von catchy Bildern, Subkultur, Drag, das kenne ich, das sehe ich. Ich sehe genau, wovon sie spricht. Und dann aber auch noch die Theorie, also den restlichen Kram, der auch noch so dranhängt. Wo es einerseits sehr... irgendwie in der Realität sich so zeigen kann oder sie irgendwie Bilder findet so und auf der anderen Seite es auch sehr schwierig ist, das sonst noch so zu sehen oder zu finden oder die Realität so zu sehen. Ich habe keinen Körper, ich habe keine... Also die Biologie ist So, was? Aber eher eine Frage, also weil ich weiß, sie wird rezipiert in der Gender, in den Genderstudien, im Feminismus, in der Kulturwissenschaft sicherlich, Literatur vielleicht, also Film, Politik, aber also in der dein Studiengang, du hast Philosophie ja jetzt studiert, oder?
Ja, oder das ist das Hauptfach Philosophie und da wird sie, und ich habe aber, bin ausgeschert in alle möglichen Bereiche, ja. Und ich habe Judith Butler gemacht, also auch an der Uni gemacht, aber vor allem am Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung. Oder ich habe Seminare besucht an der UdK in Berlin, wo sie im kulturtheoretischen Kontext besprochen wird, weil sie ja immense Auswirkungen hat. Also sie ist ja wirklich, also ihre Theorie hat ja wirklich mal Impact gehabt, also in den Alltag. Also normalerweise hat ja Philosophie auch nicht so eine Auswirkung auf das Leben vieler Menschen. Also es hat ja wirklich, ohne Judith Butler sind ja diese Debatten über Geschlechterpolitik so ja auch gar nicht denkbar. Aber jetzt in der Philosophie, als Philosophin, als Metaphysikerin, nicht als mit der Ontologie, die sie vorlegt, also oder einer substanzlosen Metaphysik. Ich weiß gar nicht, ob ich den Begriff irgendwo in einem ihrer Bücher gefunden habe oder ob ich mir den selber irgendwann so zurechtgelegt habe, aber das ist es, was es für mich ist, nicht in der Philosophie. Und das, jetzt kann ich aber natürlich nicht dafür sprechen, wie das, wie das deutschlandweit oder weltweit ist. Es ist nur so meine Erfahrung, dass sie immer angewendet wird und aber nicht für die Schönheit ihrer Theorie studiert wird, die ich aber ganz klar sehe und das finde ich ein bisschen schade. Ja. Und jetzt würde mich aber noch interessieren, wo wir gerade bei der Schönheit der Theorie sind. Du hast vorhin von dem Kreis, du hast gemeint, alles kreist bei ihr. Du meintest, alles ist irgendwie oder alles ist in Bewegung und hast so eine Kreisgeste gemacht. Kannst du noch sagen, was du damit? Weil ich habe ein ganz ähnliches Bild zu ihrem Kopf und jetzt würde mich natürlich total interessieren, was du damit meintest, falls du dich erinnerst.
Ich glaube, das das hat also mit dem zu tun, was du vorhin so ganz schön erklärt hast, die Umkehrung zwischen Substanz und Effekt oder genau das uns als Substanz erscheint, was eigentlich Effekt ist und ich immer wieder im Lesen diese Kreisbewegung so für mich wahrnehme, dass sie Dinge benennt und dann die benennt, dass es ein Effekt ist und ich im Denken dann Kreise mache, also sozusagen. Ja. Für mich ist es wie, das Bild ist eher eine Spirale, eben dieses, die Möglichkeit, in diese Lücke zwischen der Sprache und dem, was dann passiert, ein Begriff ist ja auch immer zitieren, zitieren, zitieren. Das sind immer Zitate, 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 aber im Zitieren ist eine Lücke und in der...
Ja, da ist Raum für Subversion eigentlich.
Da, ne? Also, ist, da ja. ist was.
Und dann wird das nämlich ganz, das ist auch interessant, wenn ich so im Diskurs über Judith Butler klingt es oft so, als wäre alles voller Verbote, man dürfte jetzt nichts mehr sagen. Und ich empfinde das genau als Gegenteil, dass das Zitat, da öffnet sich so ein reicher Raum auf einmal. Ne? Also so ein, für mich ist die Freude am Zitieren, also erstmal die politische Relevanz, die darin liegt, zu sagen, was wir hier machen, sind Zitate, Gender, jede Geste, jede Geste, die ich übernehme, zitiert und eine gewisse Setzung und bestätigt sie damit und führt sie fort und bringt sie eigentlich wieder mit hervor. Das ist ja das Motiv. Also wenn ich mir jetzt eine hochhackige Schuhe anziehe und auf die Straße gehe, dann zitiere ich eine Vorstellung von Frau sein, die ich damit aber auch wieder reproduziere. Ne? Und das erstmal so festzustellen, ist die eine Sache. Und dann aber zu sagen, aber jetzt lass uns damit spielen, ist doch irgendwie toll und bunt und macht so viel auf. Mhm. Und ich finde, dass in diesem Spielen mit Zitaten, das ist vielleicht auch wieder Eklektik, Eklektizistische daran, was mich interessiert oder was es für mich sehr bunt macht. So, natürlich ist alles schon da und natürlich kann ich nichts sagen, was nicht belastet ist. Und das heißt aber nicht, dass ich, dass es grau und farblos und neutral werden muss, sondern jetzt fange ich an, damit irgendwie zu arbeiten und es neu zusammenzusetzen. Und indem ich zitiere, ist vielleicht leicht anders zu zitieren oder neu zu kombinieren und dann tut sich genau dieser Spalt auf, von dem du gerade gesprochen hast. Irgendwo in diesem Zitieren gibt es ja in der Wiedereinfügung in den Diskurs entsteht ja ein Schnitt. Und wenn es nur in diesem Spalt ist, dass Subversion passieren kann, aber sie passiert trotzdem. Und damit unterscheidet sie sich ja von zum Beispiel der strukturalistischen Theorie, auf die sie sich ja bezieht und von der sie sich aber weiterentwickelt. Mhm. Weil die ja auch sagt, dass in der strukturalistischen Theorie ist ja auch alles, sind ja alles nur Signifikate, die zusammenhängen. Und alles ist über den Diskurs bestimmt, aber es ist halt Gesetz und zwar ein unveränderliches Gesetz. Und da gibt es keinen Spielraum für leichte Verschiebungen und mehr deutet sie ja auch nicht an. Und das, die Konsequenz daraus ist aber natürlich, dass die Verschiebung selber, dass die Subversion in der Verschiebung liegt und damit die Verschiebung natürlich nicht aufhören darf. Und dann entsteht diese Bewegung und diese Bewegung lese ich auch als Kreismotiv, da bin ich ganz bei dir. Und das ist aber irgendwie, oder die Spirale ist wahrscheinlich das bessere Beispiel, ne? Weil es eine leichte Verschiebung gibt. Mhm. Also man landet nicht, wo man vorher war, aber alles muss in Bewegung bleiben und eigentlich darf es einfach nicht, es kann gar nicht, aber es soll auch gar nicht anhalten. Wir wollen gar nicht ankommen an einem besseren Entwurf, weil dazu ist sie zu klug, um zu denken, dass es den gäbe. Ich bin großer Fan, wie du merkst.
Hast du dich schon mal live gesehen?
Nee. Du?
Ja. In Dahlem, in der FU. FU Berlin. Da war sie so ganz. Aber.
Sie war ganz klein, auf dem Bildschirm zu sehen.
Nee, live im Raum, aber der war voll mit Menschen. Sie ist ganz klein und zierlich. Sexy. Ich bin mega verliebt in die.